Die Margit hat gerade die Freude und die Bedeutung der Geburt Christi zum Ausdruck gebracht und einfühlsam auf die Lieder hingeführt, die wir zusammen mit dem Orchester gesungen und gespielt haben. Die Weihnachtsbotschaft bringt die alles verändernde Nachricht an die Welt zum Ausdruck, dass nun das Reich Gottes angebrochen ist. Der Retter der Welt ist geboren. Und ausdrücklich Frieden ist angekündigt. Es ist eine Botschaft an die Welt. Nicht auf Bethlehem, nicht auf die Juden und auch nicht auf die Nachfolger Jesu beschränkt. Mit Weihnachten rühmen wir Christen die Botschaft Gottes an die ganze Welt. Die Lieder haben das deutlich zum Ausdruck gebracht. Ein Lied hieß "Freue dich, Welt". Auch nach über 2000 Jahren können wir bestätigen, es ist eine Botschaft an die Welt. Die Welt, wenigstens der größte Teil davon, ist erfüllt von diesem Fest. Und dennoch stelle ich die Frage, die ganz einfache Frage, was hat Jesus gebracht? Was hat Jesus gebracht? In diese friedlose Welt, in der nüchtern betrachtet die kriegerischen Auseinandersetzungen zunehmen. Was hat er gebracht in die Welt, in der nationale Egoismen zur Chefsache erklärt werden? Was hat er gebracht in diese Welt, in der die soziale Schere weiter und nicht enger wird? Um nur einiges zu nennen. Was hat Jesus Christus für diese Welt gebracht? Ich denke, wenn wir uns dieser Frage nicht stellen, haben wir Christen der Welt durch das Evangelium, was ja rettende Botschaft heißt, wohl wenig zu sagen. Welche Art von Rettung ist denn eigentlich erkennbar geworden? Für den heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Text vorgeschlagen aus der Offenbarung 7, 9 bis 12, der anscheinend mit Weihnachten nichts zu tun hat. Dort lesen wir: Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten sie weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Die Bibel, vor allem die Offenbarung, ist reich an Bildern und Symbolen. Und ich persönlich bin weit davon entfernt, die auch nur andeutungsweise alle deuten zu können. Und zweifellos beschreibt hier der Seher Johannes, was für ihn und was für uns auch heute noch in der Zukunft liegt. Bei diesem Text geht es um eine riesige Menschenmenge aus allen Ländern, aus allen Stämmen kommen sie. Demnach scheinen da auch Bayern oder sogar Preußen dabei zu sein. Was macht diese Menschenschar? Im Grunde feiern sie Weihnachten. Denn sie machen das, was in der Weihnachtsgeschichte von den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland berichtet wird. Sie beten an. Sie beten an, von dem allein Rettung kommt. Sie beten an, von dem Heil und Frieden kommt. Und sie beten den an, von dem Erlösung kommt. Es ist der lebendige Gott und sein Sohn, der in dem Text als Lamm beschrieben wird, den sie anbeten. Im Grunde feiern die hier Weihnachtsgottesdienst, so wie wir. Wir singen Lieder, die zum Ausdruck bringen, dass wir durch Christus Heil und Rettung erfahren haben und seine Geborgenheit. Und doch, die Menschenmenge unterscheidet sich doch von dem, oder wir unterscheiden uns doch von der Menschenmenge, die dort beschrieben wird, allein durch ihre schiere Größe. Das Bild, das hier in der Offenbarung beschrieben wird, drückt für mich Nähe, Intimität, Geborgenheit, Einigkeit und Einheit aus. Alle haben sie weiße Kleider und Palmzweige in der Hand. Alle stehen sie gemeinsam vor dem Thron und riefen einmütig mit lauter Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Was für ein gewaltiges Bild, das hier gezeichnet wird. Welchen Frieden strahlt es aus? Welche Kraft und Einheit drückt sie aus? Und doch, hier wird etwas beschrieben, was außerhalb unseres Erfahrungsbereiches liegt. Wie kann eine unzählbar große Schar, das sind wohl mehr Menschen, als jedes Stadion der Welt fassen kann, gleichzeitig nah am Thron stehen? Wie kann bei einem solchen Sprachengewirr was Verständliches und Einmütiges herauskommen? Ich denke, obwohl dieses Bild mit unserem Erfahrungshorizont nicht in Einklang zu bringen ist, mindert es überhaupt nicht die Intensität und die Strahlkraft, die von ihr ausgeht, von dem Bild ausgeht. Das hängt wohl damit zusammen, weil die Bibel unsere ureigensten Sehnsüchte immer wieder zum Ausdruck bringt. Der Gott der Bibel kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er hat uns ja geschaffen und die Bibel, sein Wort, für uns entstehen lassen, damit wir ihn erkennen, damit wir ihn suchen und finden. Noch etwas fällt auf: Diejenigen, die hier Gott anbeten, kommen nicht alle aus Ingolstadt, nicht alle aus Deutschland und auch nicht alle aus Europa. Nein, sie kommen aus aller Herren Länder, aus allen Stämmen. Wer sich auf die Ewigkeit freut, darf sich auf Multikulti freuen. Und wer damit Schwierigkeiten hat, hat jetzt Zeit, auf dieser Erde zu üben, damit er dort dann nicht überrascht ist. Die Menschen in dem Bild haben alle weiße Gewänder an. Sie sind Ausdruck ihres Sieges. Und worüber haben sie denn gesiegt? Darüber gibt der nachfolgende Text Auskunft. Wer sind die vielen mit den weißen Kleidern? Fragt hier ein Ältester. Und die Antwort ist verblüffend. Sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Also wenn das so ist, dann sind da nicht viele von uns Mennoniten aus dem Europa unserer Zeit drunter. Ganz bestimmt sind viele Christen drunter aus anderen Ländern, die um des Namens Jesu willen Verfolgung leiden. Und ganz bestimmt sind auch viele Mennoniten darunter, die aus vorigen Jahrhunderten gelebt haben und die dort um Christi willen Leid getragen haben. Und noch etwas fällt mir bei diesem Text. Die, die Leid tragen, müssen ihre Kleider reinwaschen im Blut des Lammes. Will sagen, das Leid tragen allein, Verfolgung erdulden allein, berechtigt noch nicht vor dem lebendigen und dann sichtbaren, heiligen und ewigen Gott zu treten und ihn anzubeten. Will sagen, auch der Leid und Verfolgung Leidende bedarf des Freispruchs durch Jesus, um vor dem Altar des allmächtigen Gottes treten zu dürfen. Und das bedeutet, anzuerkennen, der Kreuzestod Jesu hat etwas mit dir und mir persönlich zu tun. Frei werden, um vor den Altar Gottes treten zu dürfen, kann nur dann geschehen, wenn ich das Vergebungsangebot Jesu mit meiner ganzen Existenz annehme. Das finde ich tröstlich, zu erfahren, dass auch die um Jesu willen Verfolgung leiden, seine Vergebung benötigen und brauchen, wie du und ich auch. Und diese Wahrheit kann und soll uns vom Leistungsdruck befreien. Gott geht es nicht um unsere Leistung, er will unser Herz haben. Aber zurück zur Frage, zur Eingangsfrage. Was hat nun Jesus dieser Welt gebracht? Ich denke, man braucht nicht Christ zu sein, um festzustellen, dass Jesus die Welt beeinflusst, verändert und geprägt hat, wie sonst niemand in der Geschichte. Es gibt in der Geschichte immer wieder Menschen, die die Welt für eine Zeit lang sehr beeinflusst oder geprägt haben. Vor etwa 800 Jahren hat der große mongolische Herrscher Genghis Khan das größte Reich gebildet und beherrscht, das es jemals in der Weltgeschichte gab. Ein anderer, Karl Marx, schrieb das Manifest und dann hat damit über lange Jahre hinweg enormen Einfluss auf das Weltgeschehen ausgeübt. Und Jesus? Die Umstände seiner Geburt drücken keine Willkommenskultur aus. Er hatte keine politische Macht. Er hatte kein Militär hinter sich. Er bereiste die Welt, in der er sich aufhielt, und es war ein vergleichsweise kleiner Landstrich, meist zu Fuß. Es ist von ihm kein einziges Schriftstück bekannt. Es wird berichtet, dass er was in Sand schrieb. Auch der Inhalt ist uns verborgen geblieben. Er trat nur 3 Jahre öffentlich auf. Bedenken wir, Angela Merkel regiert schon 12 Jahre. Er, der jede Gewalt konsequent ablehnte, wurde dennoch hingerichtet. Und nach 3 Tagen war das Grab leer, weil er wieder lebte. Und als er dann vor seinen wenigen Getreuen, vor ihren Augen, in den Himmel entschwand, zweifelten immer noch einige an ihm. Was hat Jesus hinterlassen, obwohl er in einem so kurzen Wirkungszeitraum und kleinem Landstrich aufgetreten ist? Und nun fast die ganze Welt sich teilt, geschichtlich teilt, in Vor- und nach Christi Geburt. Was hat er hinterlassen, dass der weitaus größte Teil der Menschheit sich zumindest offiziell zu ihm bekennt und dass er außerhalb Europas immer noch großen Zulauf bekommt? Was hat Jesus gebracht? In letzter Konsequenz hat Jesus Gott gebracht, den ewigen und heiligen Gott, den er seinen Vater nennt. Und Jesus bietet durch, und Gott bietet durch Jesus der Welt Frieden an, die nicht auf Vorherrschaft und Macht beruht, sondern auf Vertrauen zu ihm. Er hat das Reich Gottes in die Welt gebracht, obwohl er gleichzeitig sagt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Die Welt kann dieses Reich nicht begreifen, solange sie den Frieden, den Jesus anbietet, nicht ergreift. Die friedlose Welt ruft nach Rettung, will aber vom Retter nichts wissen. Solange die Welt sich Jesus nicht anvertraut, wird diese Welt friedlos bleiben. Weil Jesus eben keine Militärmacht hinter sich hatte, weil er kein Manifest verfasste, hat er sein ganzes Wirkungsvertrauen in seine Nachfolger gesetzt. Und seine Augenzeugen haben niedergeschrieben, was sie erlebt haben. Und das, was sie niedergeschrieben haben, wurde das Schwert Gottes. Und wir, die heute noch leben und sich ihm anvertrauen und in seiner Nachfolge leben, wir sind sein Manifest. Wir sind sein lebendiger Brief. Und die Welt kann lesen. Es liegt an uns, weitgehend an uns, ob sie diesen Brief erwartungslos oder enttäuscht weglegen oder ob sie im Lesen dieses Briefs erkennen, wer der Schreiber dieses Briefes ist, nämlich der Retter der Welt. Und heute, wenn wir heute nach über 2000 Jahren Weihnachten feiern, was bestimmt dann für uns dieses Fest? Ich will versuchen, das an einer Weizenpflanze deutlich zu machen. Eine solche Pflanze braucht natürlich Wasser und Licht, einen gesunden Boden, und so bildet sich mit der Zeit eine Ähre, und diese Ähre steht auf dem Halm, und das Weizenkorn ist umgeben von der Spelze. Um gedeihen zu können, braucht das Weizenkorn unter anderem das Stroh, den Halm und die Spelze. Wenn aber das Korn reif ist, dann geht es den Bauern nur noch ums Korn. In der Ernte wird der Weizen beim Dreschen vom Halm und von der Spelze getrennt. Im Sprachgebrauch heißt es dann, die Spreu muss vom Weizen getrennt werden. Bei der Ernte, beim Dreschen, geht es um die Essenz. Es geht um den Ertrag. Da muss die Spreu vom Weizen abgesondert werden. Und wenn ich an die Adventszeit denke, zum Beispiel, wenn ich durch den Westpark gehe, habe ich den Eindruck, hier wird die Spreu mit Weizen verwechselt. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen denken, wenn sie das nicht heimschleppen, was sie hier in den Händen tragen oder fahren, dann können sie nicht richtig Weihnachten feiern. Und dabei tragen sie meist, um im Bild zu bleiben, die Spreu nach Hause und legen sie unter den Weihnachtsbaum. Wenn wir die Weihnachtswerbung anschauen, dann wird da meiner Meinung nach eindeutig die Spreu für Weizen verkauft. Der Betrug liegt darin, dass die Leute meinen, sie haben guten Weizen gekauft und merken nicht, dass es nur Spreu war. Sie spüren allenfalls, dass diese Füllung des Festes nicht hält, was sie verspricht. Es macht nicht satt und es schafft keinen Frieden. Um nicht falsch verstanden zu werden: das Weizenkorn braucht das Stroh und die Spelze, um gedeihen zu können. Wenn es aber ans Ernten geht, dann muss getrennt werden. Dann sollte ich wissen und erkennen, was Spreu ist und was Weizen ist. Aber zum Glück ist es ja bei uns Christen anders. Wir wissen, was Spreu ist und wir wissen, was Weizen ist. Was ist für uns die Essenz des Weihnachtsfestes? Kann es auch bei uns vorkommen, dass die Spreu wichtiger, vorherrschender ist als der Weizen? Und das, denke ich, betrifft nicht nur Geschenke, sondern betrifft auch Rituale und Gewohnheiten, die für uns zum Weihnachtsfest gehören. Und das kann auch bis in den Weihnachtsgottesdienst gehen. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen, steht und fällt für uns der Weihnachtsgottesdienst mit dem Lied »O du Fröhliche«. Auch gute, schöne, bereichernde oder auch geistliche Gewohnheiten können uns unversehens wichtiger werden als das Eigentliche. Und was ist das Eigentliche? Was ist das Eigentliche der Weihnachtsfeier an Weihnachten für uns? Das Eigentliche haben uns die Hirten und die Weisen am Morgenland vorgemacht. Es ist sehr einfach. Ergriffen, knieten sie nieder und beteten den Retter der Welt an. Oder wir können uns einreihen in die Schar der Unzählbaren, welche in dem Offenbarungstext beschrieben sind. Ich lade uns ein, dass wir hinzutreten mit weißen Kleidern und einstimmen in die Anbetung. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Amen. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und in Ewigkeit. Amen. Nach einem kurzen Moment singen wir das nächste Lied.